Morgen bleibt es zunächst sonnig und es wird noch einen Ticken wärmer als heute. 33 Grad in der
Stockbrot und Dosenbier.
Hallo und herzlich willkommen zu Stockbrot und Dosenbier. Was ist denn hier los? Das ist ja fast so, als ob man irgendwie durch die Wälder streift und ein Einhorn sieht. Endlich ist es soweit. Ja, unser kleines Herzensprojekt, unser Podcast-Baby Nummer 2 geht hier heute an den Start. Für die Leute, die jetzt hier auf unserem Kanal gelandet sind bei Spotify oder bei welchem Streaming-Anbieter auch immer, heißt das allerdings auch, wenn ihr True Crime wollt, bitte weitergehen. Es gibt hier nichts zu sehen. Das hier ist quasi abseits vom True Crime so ein zweites Baby, das wir aufziehen möchten. Für die Leute, die vielleicht neu bei uns sind, wir neigen dazu, hin und wieder im True Crime-Bereich ein bisschen abzuschweifen, sprechen über Dinge, die uns allgemein interessieren. Politik, Gesellschaft, Kunst, Kultur, Popkultur, Sport, Filme, Musik, was auch immer. Das wird jetzt hier in Podcast-Form passieren. Ein bisschen anders als bei Blutrausch. Tatsächlich gibt es keine thematische Vorgabe. Wir starten so in die Aufnahme und gucken, wohin das Gespräch uns trägt. Wobei für heute haben wir so ein bisschen thematische Vorgaben. Aber ja, es ist ein geiles Gefühl, heute das erste Mal für Stockbrot am Mikrofon zu sitzen. Daniel, wie geht's dir?
Gut. Endlich gut. Auch von mir herzlich willkommen oder herzlich willkommen. Oder endlich ist es soweit zu Stockbrot und Dosenbier Folge 1. Ja, alter Schwede, das hat jetzt eine ganze Weile gedauert. Wir wollten ungefähr vor 5 Jahren damit anfangen. Ungefähr. Also doch recht lange. Wir wollten vor Blutrausch damit anfangen. Und irgendwie hatten wir keine Ahnung vom Podcast und. Weder technischer Natur noch hatten wir eine Idee, wie wir es wirklich aufziehen können. Und vielleicht auch nicht so den Motor in uns, die Muße, die uns fehlte irgendwie, die uns bis dato noch nicht geküsst hatte, sage ich mal. Aber jetzt ist es soweit. Wir sind quasi, kann man das sagen, etablierte Podcaster, zumindest auf so einer Hobby-semi-professionellen Basis kann man das mit Sicherheit sagen. Und jetzt haben wir richtig Bock auf unser Herzensprojekt.
Ja, das soll natürlich nicht heißen, dass Blutrausch kein Herzensprojekt ist. Das ist es natürlich auch. Aber das hier tatsächlich war der erste Plan, das stimmt. Und ja, man kann uns sicherlich als zumindest semi-etablierte Hobby-Podcaster bezeichnen. Ich finde, das ist eine gute Bezeichnung. Es hat aber auch was Gutes, dass das alles hier so lange gedauert hat, bis wir endlich gestartet haben. Ich glaube, das letzte Mal wirklich angekündigt, dass wir aufnehmen, haben wir so vor 6-7 Wochen ungefähr. Und dann sind seitdem irgendwie einige kleinere Katastrophen dazwischen gekommen. Und immer wenn wir aufnehmen wollten, war bei einem von uns irgendwas. Da ist dann der Job dazwischen gekommen, das Privatleben. Also wir hatten das jetzt schon in den letzten Wochen mehrfach angepeilt. Das Gute ist aber, dass ich ja damals dann nochmal so ein bisschen in Blutrausch in irgendeiner Folge die Debatte politischer Natur gesucht hatte, um so ein bisschen darauf hinzuweisen, wie dann Stockbrot meines Erachtens nach werden soll. Und da hattest du, ich hatte die CDU damals relativ stark angegriffen und war gar nicht zufrieden mit den Entwicklungen, die wir so hatten. Du hast irgendwie so ein bisschen eher in Schutz genommen, du warst eher so pro CDU. Und das Gute an dieser langen Wartezeit ist, dass wir jetzt relativ viel Zeit haben vergehen lassen und jetzt ein bisschen genaueres Fazit ziehen können. Ist deine Pro-Haltung denn gerechtfertigt? Ist mein Hate gerechtfertigt gewesen? Was sagen uns denn so die ersten Monate unter dem Inselkönig Friedrich Merz als Bundeskanzler? Inselkönig wegen seiner geilen Frisur habe ich übernommen von einer Followerin aus dem Blutrausch. Finde ich großartig. Ja, darauf werden wir heute mal ein Auge werfen.
Ich präferiere natürlich nach wie vor die Bezeichnung Bundeskanzler Burns, aber zunächst einmal möchte ich sagen, dass, liebe Leute, auch wenn das jetzt hier ein anderer Name ist und das inhaltlich vielleicht was anderes ist als das, was ihr von uns gewohnt seid, natürlich ist Blutrausch unser Baby, keine Frage, aber manche Dinge ändern sich einfach nicht, wie zum Beispiel Fabian, der mal wieder aus La Gomera aufnimmt.
Ja, ich hatte keine Lust, das Licht anzumachen, ich finde es irgendwie gemütlich, hier so im Halbdunkeln zu chillen, außerdem, also siehst du natürlich nicht, seht ihr natürlich auch nicht. Ich nehme im Arbeitszimmer auf und ich könnte jetzt noch das zarte Abendlicht hineinlassen, wenn ich die Rollläden öffnen würde. Da ich allerdings relativ nah an einer Straße wohne, könnte dann jeder Hinz und Kunst hier reingucken und da habe ich irgendwie wenig Lust drauf und deswegen Kompromiss und es ist eher dunkel und du siehst mich schattig auf deiner Kamera, sagen wir es mal so.
Die Situation ist so, kennt ihr das Gefühl, abends im Winter, wenn es schon dunkel ist, vielleicht ist es auch schon spät abends und man hat das Licht noch an, weil man irgendwie gemütlich im Wohnzimmer sitzt und Fernsehen schaut und man guckt nach draußen und sieht einfach nur schwarze Dunkelheit und weiß nicht, wer ihn da beobachtet. Vielleicht so in seinen dunkelsten Albträumen sieht man irgendwie so eine Silhouette um die Ecke huschen oder sowas. Und so fühlt sich das jetzt gerade für mich an. Ich bin hier komplett bestrahlt und der Fabian ist in so einem tiefen schwarzen Loch hinter einem Busch.
So müssen wir beide irgendwie mit Einschränkungen leben. Aus irgendeinem Grund hat direkt vor der Aufnahme es angefangen, dass der rechte Teil meines Kopfhörers einfach nicht mehr funktioniert und das stresst und nervt mich, weil ich dich jetzt nur links höre und das triggert den Monk in mir und das nervt mich auch, weil ich nicht weiß, woher das jetzt kommt.
Ja, das nervt wirklich. Also
so müssen wir also beide jetzt hier mit Einschränkungen leben.
Ja, nee, alles gut. Also das ist wie so eine fiese Knieverletzung beim Fußball, wenn du trotzdem durchziehst. Also du hast auf jeden Fall mein Mitleid, würde ich sagen.
Ja.
Ich fühle es.
Ja, ja. Beim Fußball mit Durchziehen mit Verletzungen, da sind oft schon lustige Geschichten draus entstanden. Ich, schwamm drüber.
Zurück zu Bundeskanzler Merz.
Ja.
In Schutz nehmen ist das Stichwort. Also wir, oder wie denke ich heute darüber?
Darf ich kurz was einwerfen, während du deine Gedanken sammelst?
Ja, ich hatte eigentlich versucht, durch mein Ablenkungsmanöver in den letzten ein, zwei Minuten meine Gedanken zu sammeln, aber wirf mal ein.
Ich empfinde das aktuelle politische Geschehen als noch schlimmer, als ich es im Vorfeld gedacht hätte tatsächlich. Ich spüre eine Politikverdrossenheit in mir, die ich noch nie gespürt habe. Ich sehe das Erstarken von rechtskonservativen Kräften weltweit, lustigerweise sogar in Ländern wie Japan oder so, also in Europa auf dem Vormarsch ja schon seit langem. Aber auch in Japan erstarken momentan rechtskonservative Kräfte. Japan hat mit Deutschland gemeinsam das der demografische Wandel es eigentlich vollkommen nötig macht, dass man ein gewisses Maß an Integration, an Migration hat, um überhaupt einfachste Infrastrukturen aufrechthalten zu können. Aber auch da dreht sich der Wind und man möchte eigentlich keine Migranten mehr haben. Und das alles macht mich sehr sprach- und fassungslos, obgleich ich die Ängste und Sorgen vieler Menschen verstehen kann. Also auf einer sachlichen Ebene, wenn ich mich versuche, darauf einzulassen. Ich sehe aber auch eine in Anführungsstrichen etablierte Politik, die wirklich alles dafür tut, um rechtskonservative Kräfte zu stärken. Und ich sehe vor allem in der CDU eine Partei, die mittlerweile fast schon Politik gegen den Bürger und gegen jede Vernunft macht. Und ich sehe eine SPD, die immer meine Lieblingspartei war, die sich nach und nach immer mehr obsolet macht. Und das macht mich traurig.
Jetzt sind wir bei einem ganz besonderen Punkt angekommen. Ich erinnere mich daran, dass wir bei unserer letzten Folge, Blutrausch-Folge, in der wir uns dann doch recht intensiv mit dieser politischen Thematik auseinandergesetzt haben, im Nachgang noch recht lange diskutiert haben und uns ausgetauscht haben, weil wir irgendwie so nicht ganz locker lassen konnten mit der Sache. Es hat uns nicht losgelassen. Und vielleicht erinnerst du dich, zu dem Zeitpunkt habe ich so einen Satz formuliert, der für mich eigentlich nach wie vor steht. Du hattest gesagt, zu dem Zeitpunkt war so eine deiner Aussagen, du hast das Gefühl, dass es sich so sehr wie noch nie einfach nur um Macht und Machterhalt und Machtergreifung, also Machtergreifung ist jetzt ein gefährliches Wort, sorry, ne? Also um den Besitz von Macht, politischer Macht und den Machterhalt geht. Das war so eine Aussage von dir. Meine für mich im Nachgang formulierte zentrale Aussage ist, dass ich glaube, dass diese Probleme, die wir haben, ich muss das gleich ein Stück weit ein bisschen eingrenzen, das ist wichtig, dass die Probleme, die wir haben, ungleich größer sind als, ich will nicht sagen jemals zuvor, aber zumindest seit vielen, vielen, vielen Jahren. Und jetzt kommt hinzu, dass es sicherlich nicht zuträglich ist, wenn man sich, so wie ich, dauerhaft irgendwie mit politischen Themen auseinandersetzt. Ich muss fairerweise zugestehen, ich habe das mit ganzer Bewusstheit in den letzten 2 Wochen gar nicht mehr gemacht. Ich habe also komplett abgeschaltet, einfach mich nicht berieseln lassen. Weil ich glaube, zu viel ist auch nicht gut. Aber wenn man halt ansonsten relativ viel sich mit so politischen Dingen auseinandersetzt und hier noch einen Podcast hört und da noch einen Podcast hört und so weiter und so fort, dann scheint die Welt doch recht schlimm zu sein, weil man halt nur mit diesen negativen Diskussionen beschäftigt ist. Und ich glaube auch mal gehört zu haben, dass Menschen in unserem Alter besonders besorgt sind. dass es so in unserem Alter so langsam losgeht, so wirklich Sorgen zu entwickeln, die man vielleicht mit Anfang 20 nicht
hat. Das ist ja auch klar, denn wir sind nicht mehr ganz jung, wir spüren die eigene Vergänglichkeit, aber wir sind doch noch jung genug, um eben noch eine signifikante Lebenszeit vor uns zu haben, im Optimalfall. Also wir stehen irgendwo zwischen den ganz jungen Menschen, die eh noch unbesiegbar sind, das kennen wir aus unserer eigenen Jugend, und den ganz Alten, die schon so ein fatalistisches Mindset angenommen haben, weil sie wissen, dass ihre Zeit bald zu Ende ist und denen im Prinzip alles, die hatten ihr Leben. Wir sind so mittendrin. Wir spüren die eigene Vergänglichkeit, aber wir haben doch noch genug Zeit auf dem Planeten, um eben zu wissen, dass die Politik heutzutage Einfluss auf die Lebensqualität von morgen nimmt.
Absolut, genau. Und wir haben es irgendwie auch anders kennengelernt, beziehungsweise waren wir in einer vielleicht unbesorgten Situation, in der wir in einem sicheren Deutschland aufgewachsen sind, in einer sicheren Welt, vermeintlich sicheren Welt, so aus unserer kindlichen Perspektive, obwohl es natürlich damals auch Kriege gab. Und ich erinnere mich daran, dass wir damals in der Grundschule, ich weiß nicht mehr, welche Klasse es war, uns auf einmal zusammensetzten und so den ersten Deep Talk quasi hatten in so einem Kreis, als es dann um den Jugoslawienkrieg ging. Und das war schon irgendwie ziemlich abgefahren. Damals, ich habe gar nicht geschnallt, was los ist, und trotzdem hat man sich beschützt gefühlt. Heutzutage, da zu dem Punkt würde ich gerne zurückkehren, hat man das Gefühl, dass diese Probleme ultra komplex sind und man eigentlich nicht wirklich einen Lösungsweg verfolgen kann, ohne irgendwie 80 andere Parameter zu berücksichtigen oder berücksichtigen zu müssen. Ich glaube, dass es unfassbar schwierig ist, diesen politischen, gesellschaftlichen Problemen, die wir haben und die so vielseitig wie sie sind und vor allem die so global und verzwickt sind, einigermaßen gerecht zu werden. Und das bezieht sich, glaube ich, auf alle Politiker. Ich glaube, dass die Politikverdrossenheit, die du so spürst, vor allem daher kommt, dass selbst die Politiker, denen man ja sonst immer, sage ich mal, gerade wir als Kinder oder so, das Vertrauen geschenkt hat, die machen das schon irgendwie. Ja? Dass man so ein Gefühl dafür, für so eine Hilflosigkeit irgendwie entwickelt, dass man das Gefühl hat, okay, da ist niemand mehr so richtig, der wirklich einen Plan hat oder der dem Ganzen gerecht werden kann und Probleme löst. Und das ist so, glaube ich, so der zentrale Aspekt meinerseits, weswegen, was für mich dann auch ganz klar untermauert, wieso du sagst, okay, selbst die SPD entwickelt sich in eine Richtung, die dir nicht mehr gefällt, du siehst den Rechtspopulismus quasi weltweit fortschreiten. All das sind für mich Symptome für eigentlich genau dieses komplexe Thema.
Ganz klares Nein meinerseits. Also ja, das kann stimmen, was du erzählst, was du oder wie du es wahrnimmst, aber das trifft nicht den Kern meiner Politikverdrossenheit und das trifft auch nicht meine Wahrnehmung. Ich denke, ein Staat ist immer mit diversen Problemen konfrontiert und natürlich in Zeiten der Globalisierung spielen natürlich globale Problematiken eine größere Rolle auch für die einzelnen Staaten, als sie es noch vor 30, 40 Jahren getan haben. Das ist ganz, ganz sicher. Aber wir sind in Zeiten des Kalten Krieges aufgewachsen. Das war auch eine Krisenzeit. Das war auch eine Zeit, wo Bedrohung spürbar war irgendwie und wo die Weltordnung auch schnell hätte kippen können. Was ich vermisse heutzutage, ist das Gefühl, dass Staatsdiener das tun, was der Name impliziert, Staatsdiener sein, das Volk vertreten. Ich habe einfach immer das Gefühl gehabt, das sind Menschen, die zwar natürlich auch wirtschaftliche Interessen vertreten, die Lobbyisten sind, aber die dennoch zum Großteil dem Wohle des Volkes gemäß handeln. Und dieses Gefühl besitze ich nicht mehr. Wenn ich sehe, dass ein Jens Spahn den Staat mit windigen Geschäften Milliarden kostet und nicht zurücktritt, sich nicht verantworten muss, keinerlei rechtliche Konsequenzen zu fürchten hat, ebenso wie ein Herr Scheuer, der mit der Autobahnmaut wissentlich eine Viertelmilliarde oder eine halbe Milliarde verbraten hat. Gelder, die einfach in irgendeinem großen Topf kommen, die aus unserer Kraft erwirtschaftet werden, das für diese Menschen einfach nur Spielgeld ist offensichtlich, wo dann noch nicht mal das Rückgrat besessen wird, zurückzutreten nach solchen Fehlern, dann vermisse ich sowas wie Verantwortungsbewusstsein. Wenn ich eine Ministerin höre, Wirtschaftsministerin, die erzählt, wir müssen länger und mehr arbeiten und uns darauf einstellen, dass 67 als Renteneintrittsalter nicht ausreichen wird, um unsere Renten zu sichern, dann frage ich mich, in welcher Welt diese Person lebt. Die gleiche Person übrigens, die erzählt, dass wir zu lange, zu intensiv am Umweltschutz gearbeitet haben und lustigerweise in den Aufsichtsräten von Energieversorgern sitzt, also jetzt quasi gegen erneuerbare Energien wettert und auch gegen diese Politik macht und uns lieber von Gas und Kohle abhängig hält, weil sie daran mitverdient, obwohl längst erwiesen ist, dass mittelfristig erneuerbare Energien sogar billiger sind und natürlich auch deutlich nachhaltiger. Das ist keine Politik mehr, die auf irgendeine Nachhaltigkeit abzielt oder was ist das Beste für die Menschen, sondern die einfach nur noch auf wirtschaftliche Interessen abzielt. Und letzter Punkt, ja, bitte. Mhm. Es gibt momentan große Umfragen nach große Mehrheiten im Volk für bestimmte Gesetzesentwürfe, die einfach nicht umgesetzt werden. Die Mehrheit der Bevölkerung ist für ein AfD-Verbot, wird nicht umgesetzt. Ich muss sagen, ich sehe das kritisch. Du kannst mit einem AfD-Verbot, ich weiß nicht, ob ich das machen würde, du kannst mit einem Verbot einer Partei nicht die Problematik besiegen. Du schlägst vielleicht ein Symptom, aber du besiegst die Problematik nicht, das muss anders gemacht werden. Aber das ist so ein Beispiel, ne? Es gibt mehrere Gesetzentwürfe, die eine große Mehrheit im Volke finden, die aber nicht umgesetzt werden, weil andere Interessen im Wege stehen. Und da ist der Punkt, wo ich mich störe und wo ich mir denke, wo ist die Politik fürs Volk? Seid ihr Volksvertreter oder seid ihr Wirtschaftsvertreter? Das hat ja auch, oder das beginnt ja auch damit, das Dilemma, was ich eben gesagt habe, diese Dame, Reiche, sitzt im Aufsichtsrat von irgendwelchen Energielieferanten. Wie kann es überhaupt sein, dass du als gewählter Volksvertreter überhaupt die Zeit hast, Nebenjobs in dieser Fülle auszuführen? Das dürfte überhaupt nicht möglich sein. Und da sind wir an einem Punkt, wo ich sage, nicht unbedingt der Machterhalt oder dieses Machtstreben ist in einem Maß vorhanden, wie ich es noch nie erlebt habe, sondern die offensichtliche Ignoranz dem Volkeswillen gegenüber ist auf einem absoluten Hoch. Das ist mein Empfinden. Es geht gar nicht mehr darum, irgendwie so zu tun, als ob man das macht, was die Allgemeinheit möchte, sondern man tut wirklich, was die wahren Geldgeber aufdiktieren. Das ist ein schlimmes Gefühl, was ich da habe.
Ja, also zunächst einmal möchte ich an dieser Stelle festhalten, weil du das so im Einleitungsteil so ein bisschen, ich würde mal sagen, ein bisschen schwarz-weiß-mäßig dargestellt hast, aber unabsichtlich. Also ich bin kein reiner CDUler. Ne?
Das wollte ich so nicht verstanden wissen. Ja.
Nee, genau. Also nur, dass das irgendwie auch allen da draußen klar ist. Und es käme ja auch nicht in den Sinn, irgendeine Politik oder irgendeine Partei jetzt irgendwie zu bewerben oder sowas. Das ist nicht mein Stil. Was ich eigentlich mit meinem eben geschilderten Monolog sozusagen zum Ausdruck bringen wollte, war, dass ich glaube, dass diese Kritik, die jetzt kommt, vor allem seitens der Opposition, von vielen Menschen, die mit vielen Entwicklungen, mit denen, und das möchte ich vielleicht an dieser Stelle mal kurz gesagt haben, bevor ich gleich nicht dazu komme oder sowas. Ich bin auch empört über viele, viele, viele Entscheidungen, die nach den Wahlen stattgefunden haben. Ich bin auch empört darüber, dass solche Maskenaffären in Vergessenheit geraten, offensichtlich, und vieles andere. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, und das darf man nicht vergessen, die Koalition, die wir haben, die sitzt jetzt hier in einem Boot. Und die manövrieren das ganze Schiff gemeinsam. Das darf man nicht vergessen. Also man kann schlecht sagen, hey, nur die CDU macht das und das. Natürlich, das ist typischer Sprech der Opposition als regierungsführende Partei. Aber man darf nicht vergessen, die SPD ist auch sehr stark an vielen Prozessen beteiligt. Wenn du sagst,
das meine ich ja,
viele Punkte, die du...
Das meine ich, genau. Ja, die SPD macht sich selber überflüssig, die bezieht
man, ja, keine Position. Man darf nicht vergessen, richtig, man darf nicht vergessen, aus welcher Entwicklung die SPD jetzt dort steht, wo sie stand. Sie war die Regierungspartei, die frühzeitig abgesetzt wurde durch Neuwahlen, weil die Bundesrepublik, weil viele Bürger nicht einverstanden waren mit dieser Politik. Nein. Und gerade zu dieser Zeit, Moment, hat sich die Opposition sehr stark gemacht. Und das ist eine Sache, die man zumindest Merz zugutehalten kann, wenn man möchte. Er war sehr stark darin, eine Opposition zu bilden. Jetzt aber sieht man, dass die Grünen zum Beispiel, die ich in vielen, vielen, vielen Punkten total gut finde, dass die halt jetzt eine sehr starke Opposition bilden und auch sehr starke Aussagen treffen, wo man sagt, ja, die haben recht, aber hey, Moment mal, da sieht man mal, wie verrückt diese politische Welt ist. Also sie haben quasi die politische Bühne verlassen, um jetzt am Rand zu stehen und kritisieren zu können und alle sagen, ja klar, die haben doch recht. So schnell und so wetterwendisch sozusagen ist halt diese gesamte politische Situation. Und das ist halt so ein Punkt, den ich an der Stelle auch zu bedenken geben möchte. Die AfD klammere ich jetzt mal an der Stelle mal komplett aus.
Das ist ja immer so, dass Parteien, die Opposition machen, die Grünen waren über lange, lange Zeit eine reine Oppositionspartei, dass die dann natürlich, wenn die mal irgendwann in Regierungsverantwortung kommen, dass der Wind ein bisschen anders weht und dass viele Sachen, die man von außen vielleicht bemängeln kann, anders nicht umsetzbar sind. Ich will ja auch gar nicht so tun, als ob immer alles direkt machbar wäre und alles, jede Verbesserung sofort funktionieren könnte. Wir müssen festhalten, die letzte Koalition ist nicht am Unwillen der Bürger gescheitert, sondern an einer Ego-Tour von Christian Lindner, der die ganz bewusst hat scheitern lassen, um das eigene Profil zu schärfen und damit Gott sei Dank auf die Nase gefallen ist. Aber das war eine ganz, ganz dreckige Nummer der FDP. Diese D-Day, den man da provoziert hat, um Scholz zu stürzen. Scholz ist jetzt auch nicht unbedingt der Bundeskanzler meines Herzens, aber es ist durchaus jemand, der, glaube ich, positiver gewirkt hat, als er wahrgenommen wird, weil er nicht unbedingt die Ausstrahlung hat, die man sich von einem Staatsmann wünscht. Deswegen sind seine Verdienste, glaube ich, rücken die etwas in den Hintergrund, weil er einfach nicht der Plus natürlich an ihm hängt, Cum-Ex. Ne? Das ist auch wieder so eine Geschichte, wo wir gerade bei unaufgeklärten Geschichten sind. Merz hat ja nicht irgendwie in diesen Zeiten super sophisticated Opposition gemacht. Merz hat sich quasi rechte Themen rangewanzt und hat sich rückwärtsgewandt gegeben und mit Sachen wie Gender Gaga beändern und weiß ich nicht, Vogue-Kultur beerdigen, 40-Stunden-Woche müssen wir einstampfen, also mit so richtigem Stammtischgerede und Rückwärtsgewandtheit im Prinzip sich den Leuten angeboten als konservativer Wirtschaftsfachmann, der er nicht ist. BlackRock-Leaks ergeben, BlackRock ist super angepisst gewesen von seiner Einstellung, weil er einfach nicht die Kontakte in die Wirtschaft hat, die er vorgegaukelt hat zu haben. Also dieser Wirtschaftsfachmann ist er nicht. Und deren Leaks ergeben auch, dass er 1-2 Tage die Woche da gearbeitet hat als Berater, was lustig ist für jemanden, der uns erzählt, wir müssen alle viel mehr arbeiten. Das ist natürlich jetzt auch etwas populistisch meinerseits. Aber,
ja, klar.
Aber Merz hat es einfach geschafft, mit so einer wirklich rückwärtsgewandten Stammtischrhetorik Stimmung zu machen. Und das habe ich als sehr falsch oder auch als sehr rückwärtsgewandt empfunden. Hm. Aber ja, aber wie gesagt, ich habe auch keine richtige Option dagegen gesehen. Du sagst ja selber, die Grünen magst du sehr gerne.
Ich will auch ganz kurz sagen, ich mag auch Olaf Scholz als Menschen. Fand ich immer gut. Muss ich dazu sagen. Also ich will jetzt nicht über die Cum-Ex-Geschichte sprechen oder über seine politischen Entscheidungen, einfach so typmäßig. Ich weiß, das ist ein bisschen Thomas Gottschalk-mäßig, entweder man mag ihn oder man mag ihn nicht. Ne? Ich war immer auf der Seite, irgendwie ist er mir sympathisch. Aber er war halt auch vom Typ her so ein bisschen das ruhige, männliche Pendant von Angela Merkel. Und die Leute hatten da keinen Bock mehr drauf. Und das meinte ich damit. Und möglicherweise hat, ich will jetzt gar nicht über Einzelheiten sprechen, ja. Aber ich glaube, was Friedrich Merz gelungen ist, einfach den Nerv der Zeit zu erkennen und einen bewussten Gegenpol zu schaffen zu dieser Art von Regierungsführung. Aber aus der politischen Mitte heraus, die, da gebe ich dir recht, sehr stark in die rechte Ecke gerückt ist, aber wiederum auch dieses Plus genießt, eine, sag ich mal, demokratische, konservative, alteingesessene deutsche Partei zu sein. Und deswegen, glaube ich, hat er an der Stelle letztendlich die Wahl gewonnen, auch wenn es sehr knapp war.
Er hat es ja nicht geschafft, irgendwie Themen anzusprechen oder den Finger in Wunden zu legen und dadurch die Leute auf seine Seite zu ziehen. Er hat Ängste geschürt, er hat, wie es auch teilweise die AfD tut, bewusst Unwahrheiten verbreitet, von denen er wusste, dass sie nicht stimmen. Kriminalitätsstatistiken beispielsweise auch genutzt, um gegen Ausländer zu hetzen, um für verstärkte Abschiebungen zu werben. Wir sind uns darüber im Klaren und auch darüber einig, haben wir auch im Blutrausch-Podcast schon angesprochen, dass die Migrationspolitik dringend reformiert werden muss. Das kann so nicht weitergehen, wie es läuft. Ne? Da muss auf jeden Fall ein neuer Stempel her, da muss irgendein System eingeführt werden, was nachhaltiger ist. Aber dieses Panikschüren, das Merz betrieben hat, das ist eben keine seriöse Politik in meiner Sicht. Vor allem dann auch, wenn du dann wieder gegen Nachhaltigkeit argumentierst. Folgendes wäre jetzt wichtig aus meiner Sicht. Merz spaltet ähnlich wie Trump, natürlich nicht in so einem Maße wie Trump, aber es ist so das gleiche Muster. Man benennt Feindbilder, man benutzt auch hier und da Unwahrheiten, man hat so eine gewisse Rückwärtsgewandtheit, das sind alles Dinge, die auch Trump nutzt. Natürlich, wie gesagt, Trump potenziert mal 98.000, das, was Merz tut, und natürlich IQ minus 500, das, was Merz tut, ne? Das, also das, ja. Und natürlich selbst Bräuner plus 98.000, so. Also, das ist eine ganz andere Safe. Ebene, ne? Aber.
Ja, der hat auf jeden Fall, das wundert mich ehrlich gesagt, dass der nicht bei all dem Reichtum irgendwas erfinden kann, was nicht orange macht.
Ja, er ist ja auch wahrscheinlich gar nicht so reich. Das ist ja auch wieder so eine Sache. Er ist ja 6-mal bankrott gegangen mit verschiedenen Unternehmen. Das ist ja auch geisteskrank, dass der auch als Wirtschaftsfachmann angesehen wird oder als jemand, der weiß, wie es läuft. Der weiß halt, wie man bankrott geht. Das ist absolut richtig. Und er hat irgendwie 300 Millionen Dollar Schulden bei der Deutschen Bank. Also es ist ja wirklich absolut, absolut geisteskrank. Egal.
Ja, aber dazu gleich noch was.
Jetzt ist er reich, denn er hat die Präsidentschaft wirklich genutzt, um gute Deals für sich zu machen. Ne? Also nicht unbedingt für die Menschen, aber für sich, für 1,5 Milliarden baut er jetzt in Katar einen Golfkurs, also so einen Golfplatz, einen Donald Trump-themed Golfkurs. Egal, wir wollten gar nicht so abschweifen. Zurück zu Friedrich Merz. Ich kreide ihm an, dass er seine Kanzlerschaft auf den Rücken von Spaltung bekommen hat, weil genau das falsch ist. Spaltung haben wir schon genug durch beispielsweise die AfD. Was wir jetzt brauchen, ist einfach das Gefühl von Deutschland ist unser Boot und wir sitzen hier alle drin und wir müssen einen Konsens finden, der es der Mehrheit ermöglicht, hier zu leben, mit also gutem Gefühl zu leben.
Genau, ich muss ganz kurz, Entschuldigung, du hast noch einen und, aber da muss ich sonst, verliere ich den Anschlusspunkt.
Okay, und die Mehrheit, also extrem linke und extrem rechte Menschen, wirst du nicht inkludieren können, weil die den Staat per se ablehnen. So, die muss man ausklammern, aber alles in der Mitte, vom Möchtegern-Hippie-Hipster-Köln-Szene-Viertel-Pärchen bis zum eher konservativ eingestellten Thüringer Rentner in der Vorstadt, muss man einen Konsens finden, zu sagen, wir sitzen in diesem Boot und wir fühlen uns hier gemeinsam wohl und du musst vielleicht auf dem einen Punkt Abschnitt machen, die super woken Leute müssen vielleicht hinnehmen, dass die Migrationspolitik ein bisschen straffer wird und der super konservative Frührentner in Thüringen muss vielleicht hinnehmen, dass homosexuelle Menschen ihre Liebe einfach verdammt nochmal in der Öffentlichkeit leben dürfen. Aber wir müssen einen Konsens finden, der bis auf die ganz extrem links- und rechts außen Leute alle abholt. Und das hat Merz eben nicht getan und deswegen verachte ich ihn.
Ja, Moment, aber genau an diesem Punkt muss man rein, da wo es wehtut. Denn wer soll es machen? Ich sage zu dir, ja Mann, genau das ist das, was wir brauchen, aber dafür bedarf es einer Bereitschaft. Wir brauchen die Demokratie, wir brauchen den Konsens, aber dafür brauchen wir eine Bereitschaft der Menschen. Und wenn du dich umblickst, und wir haben uns auch vor der Wahl ausgetauscht, wen konntest du wählen, wo du das Gefühl hast, ja, die Partei macht das, die hält alles zusammen. Wer war der große Zusammenhalter? Den gab es nicht so richtig.
Den gibt es nicht.
Und ich will noch, und ganz kurz, und da sind wir nämlich bei meinem Punkt, zu sagen, das Problem liegt nämlich nicht darin, dass es vielleicht diese Menschen gar nicht gibt, sondern dass die Probleme zu groß sind und die den Menschen über den Kopf steigen. Was nicht heißen soll, dass ich denke, okay, es ist hoffnungslos und verloren, wir finden keinen Ausweg. Nein. Nur du hast vorhin gesagt, du hast das Gefühl, dass die, dass es eine hohe Ignoranz dem Volkswillen gegenüber gibt. Und dass die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund steht.
Die Interessen der Wirtschaft, nicht die Wirtschaftlichkeit.
Ja, ich glaube, die Interessen der Wirtschaft entsprechen in vielerlei Hinsicht und vor allem in einem fundamentalen Aspekt dem Volkswillen. Denn es geht darum, dass wir letztendlich einen guten Lebensstand haben, dass wir ein gutes Leben führen können, dass wir den Wohlstand weiter genießen können, den wir in Deutschland haben.
Ja.
Und Deutschland steht vor riesigen Problemen. Wenn du zum Beispiel ansprichst, dann ja bis nach 67 arbeiten und wer weiß, ob wir bis 70, ich finde das auch alles nicht gut, weißt du? Und bis wohin soll das denn noch gehen? Ich halte das auch für komplett unrealistisch und nicht machbar. Aber wir haben ein riesiges finanzielles Problem. Wenn du sagst, Trump hat so und so viel Millionen oder Milliarden Schulden, die ganze Welt basiert auf Schulden und für mich ist das eigentlich ein Ruf der Verzweiflung, denn wenn du guckst, wir haben einen demografischen Wandel, wir haben viel zu wenig junge Leute, die in dieses System einzahlen können, gleichzeitig Menschen, die einfach lange leben, was ja total toll ist, aber gleichzeitig irgendwie auch, und das ist auch total fair, weil sie ihr Leben lang gearbeitet haben, aber trotzdem ihre Rente brauchen. Dieses System mit all diesen vielen Ausgaben und Verteidigungsausgaben und so weiter möchte ich kurz an der Stelle ausklammern, weil dann wird das wieder von meinem Weg abführen. Das wäre so ein spezielles Thema für sich. Ne? das bröckelt einfach an ganz vielen Stellen. Das heißt, wir brauchen eine gesunde, eine gute Wirtschaft und die ist nun mal global und global heißt komplex und miteinander vernetzt. Das heißt, wir haben ein großes Problem. Wir haben ganz viele komplizierte, wie soll man sagen, Verbindungen bei diesem Mosaik und die gilt es halt irgendwie vernünftig und gesund zu managen.
Ja.
So.
Aber hier beißen uns Fehler in den Hintern, die andere teilweise auch aus Eitelkeit gemacht haben. Es ist seit den 60er Jahren bekannt, dass der Generationenvertrag nicht funktionieren wird, dass das Rentenmodell nicht funktionieren wird. Wir stehen jetzt vor infrastrukturellen Problemen, also um Deutschlands Infrastruktur wieder richtig aufzubauen, Autobahnbrücken, das wird richtig Geld kosten. Auch das weiß man seit 20, 30 Jahren, dass Deutschland als Binnenland gerade nach dem Fall des Eisernen Vorhangs vor großen Belastungen steht, allein durch den Verkehr, der jeden Tag durchkommt, allein durch Lastverkehr. Deswegen auch an sich eine Frechheit, dass wir die Maut nicht erheben dürfen, die könnte schön in die Straßen fließen, beziehungsweise die nicht so erheben durften, wie wir es gerne gewollt hätten, beziehungsweise Scheuer es gerne gewollt hätte. Und natürlich, klar, die Rentenkassen standen natürlich auch vor der großen Belastung nach der Wiedervereinigung, als auf einmal 17 Millionen neue Bürger hinzugekommen sind, die vorher nicht da waren, die aber auch voll berechtigt waren. Oskar Lafontaine wollte damals die Wirtschaft mit auch ins System reinnehmen. Der hat gesagt, wenn doch im Grundgesetz steht, dass das größte Ziel der Bundesrepublik die Wiedervereinigung sein muss, dann muss auch die Wirtschaft ihren Teil dazu beitragen und mitbezahlen und nicht nur die Staatskasse, nicht nur die öffentlichen Kassen. Das hat Kohl abgelehnt. Kohl wollte einfach die Wiedervereinigung durchziehen, um sich ins Geschichtsbuch zu bringen. Und das hat uns Probleme beschert. Ne? Die Wiedervereinigung an sich ist nicht das Problem, sondern dass sie so übers Knie gebrochen wurde teilweise. Das ist ein finanzielles Problem, das sich auch bis heute zieht. Das sind alles Dinge, die uns jetzt einholen. Und du hast natürlich recht, wir stehen vor Problemen. Da hast du absolut recht. Ne? Und ich will auch gar nicht tauschen mit den Menschen in Verantwortung. Und ich sehe auch nicht den großen Verbinder, den es jetzt brauchen würde, der diese Menschen ins Boot holt, wie ich das eben so beschrieben habe. Ne? Aber der Weg kann einfach nicht sein, weiter zu spalten. Das darf nicht der Weg sein. Und eben,
das ist wahr, ja, das stimmt.
Und eben auch die Hetze gegen Migranten darf nicht der Weg sein. Wie gesagt, Reform des Asylrechts, Reform der Migrationsprozesse, alles okay, aber eben auch klare Benennung der einfachen Fakten, dass sowohl unsere Rentenkassen, Krankenkassen auf die Einzahlung von migrantischen Arbeitern auch angewiesen sind, weil eben der demografische Wandel uns zu wenig reproduzieren lässt, sage ich jetzt mal platt.
Ja.
Und ja. Wir würden mit einem totalen Zusammenbruch von beispielsweise dem Gesundheitssystem rechnen müssen, wenn wir jetzt remigrieren, wie die AfD das möchte. Wann warst du das letzte Mal im Krankenhaus? Wie viele Ärztinnen, Ärzte, Pfleger, Pflegerinnen haben dort irgendeine Flüchtlingsgeschichte oder eine Asyl-Migrationsgeschichte?
Ja, ne? Du hast sonst keine Chance. Ich meine, unser Krankenhaussystem hat sowieso viele, viele Probleme. Aber definitiv, es würde sofort kollabieren. Wir hätten keine Chance.
Oder auch das, ich meine, öffentlicher Nahverkehr, ich fahre ja nun sehr viel Bus und Bahn. Gefühlt sind 80% der Menschen, die dort diese Maschinen bedienen, auch wieder Menschen mit Migrationshintergrund. Ne? Und wie stellt man sich das denn bitte vor, zu sagen, so, die müssen jetzt alle raus? Ich meine, wie utopisch, aber auch wie dumm ist das denn bitte?
Das ist so, ja, nein, das ist genau.
Auch den Schuh muss Merz sich anziehen, denn wie gesagt, er hat ja auch so krass gehetzt teilweise.
Genau, und das ist auch komplett falsch. Also definitiv ist auch diese Keule-Migration der komplett falsche Ansatz und der wird leider populistisch missbraucht, da gebe ich dir auch vollkommen recht. De facto ist es so, wir haben den demografischen Wandel, wir haben zu wenig Leute, die einzahlen. Es gibt drei Punkte, an denen man anknüpfen kann. Das erste ist die Fertilität, wir können gucken, dass wir mehr Kinder bekommen. Das zweite ist die Mortalität, die Menschen leben länger. Das bedeutet, und das ist dieser Ansatz mit diesen 67 Jahren, wenn sie länger leben, müssen sie, so sagen viele, dann auch länger einzahlen. Halten viele für gerecht, auch wenn es total anthropologisch und auch gesundheitlich totaler Quatsch ist. Und der dritte Punkt ist eben Migration. Und das ist eben die Möglichkeit, um überhaupt diese Staatskassen wieder zu füllen. Wenn man sich jetzt mal überlegt, dass die Rente, die wir haben, die staatliche Rente bereits jetzt mit, ich glaube, 100 Milliarden ungefähr, unterstützt wird durch Steuergelder. Das zeigt auch schon, dass das System wirklich ein Problem hat, dass dieses ganze Rentensystem so langfristig nicht mehr funktionieren kann. Also 100 Milliarden, nur mal so, das ist ungefähr ein Viertel, also nicht roundabout, ich glaube irgendwas zwischen 400 und 500 Milliarden ist der Staatshaushalt. Nur damit man mal eine Idee hat, wie viel davon in die Rente fließt bereits jetzt.
Und das weiß man seit den 60er Jahren und hat es einfach nicht hinbekommen, das irgendwie zu reformieren. Und es kann ja, also ich gebe dir recht, ne, es gibt nur diese Ansatzpunkte, aber es ist doch keine Lösung, länger als 67 Jahre zu arbeiten. Das mag sich aus, das mag sich aus Politiker-Perspektive unglaublich toll anhören. Und natürlich gibt es auch Berufe, die man nach 67 noch ausführen kann oder wo man vielleicht auch noch die Begeisterung hat. Ich kenne auch Leute, die deutlich älter sind als 67 und die noch irgendwie in irgendwelchen Tätigkeiten was machen, weil sie einfach nicht loslassen können, das Berufsleben. Aber erzähl das doch bitte mal dem Fliesenleger oder dem Dachdecker, dass er bis 70, 75 arbeitet. Wie soll das möglich sein? Da ist ja 67 schon utopisch hoch, ne? Und Fertilität, ja, das ist ja ein Vorschuss von der AfD, dass man so eine Art Begrüßungskredit zahlt an Eltern. Also dass beim ersten Kind irgendwie 10.000 Euro Kredit gegeben werden und wenn du dann ein zweites Kind nachlegst, musst du nur noch 5.000 zurückzahlen. Hm. Obwohl es von der AfD kommt, finde ich sowas in der Art tatsächlich gar nicht schlecht, weil wir müssen das Kinder bekommen oder das Familien haben, Familiengründen tatsächlich attraktiver gestalten. Das hat Deutschland nämlich, gut, der Haken bei der AfD ist natürlich, das wird nur für deutsche Eltern geschehen, das muss natürlich dann irgendwie anders geregelt werden. Und natürlich, da bin ich jetzt auch wieder bei dem Boot, in dem wir alle sitzen, in dem wir uns alle wohlfühlen müssen. Natürlich muss Politik auch eben die Leute mit Migrationshintergrund einfangen und muss denen das Gefühl geben, dass sie willkommen sind, dass sie Deutschland sind und dass ihr Anteil an diesem Land auch gesehen wird. Ne? Also ich glaube auch in migrantischen Communities gibt es eine große Unzufriedenheit. Es denken so viele Leute wie noch nie zuvor darüber nach, Deutschland wieder zu verlassen, weil der Wind sich hier eben so gedreht hat. Und ich höre immer wieder Deutsche, die sich halt beschweren, dass es viele Migranten gibt, die sich nicht integrieren wollen. Und das stimmt, Integration ist keine Einbahnstraße, das muss man wollen und viele wollen es auch nicht. Aber man muss den Menschen auch das Gefühl geben, willkommen zu sein und dazuzugehören. Und das sehe ich momentan auch sehr gespalten. Das tut die Politik nämlich beispielsweise nicht gerade.
Das ist auf jeden Fall ein riesiges Problem, ne? Das Problem der Integration. Das ist halt auch ein systematisches Problem. Eins, wo man auch sagen muss, okay, welche Kapazitäten haben denn überhaupt die Behörden und die Kommunen? Und all das hängt halt zusammen. Das ist halt dieses Paradoxe dabei. Auf der einen Seite gibt es viele Leute auf der, sagen wir mal, rechtspopulistischen Seite, die sagen so, hey, die sind alle böse, raus mit denen und keine Ahnung was. Und auf der anderen Seite ist, glaube ich, vielen Menschen gar nicht bewusst, dass man darauf angewiesen ist. Aber, und das möchte ich aber ganz kurz auch sagen, das betrifft jeden Bürger in Deutschland. Ja, man muss an der gleichen Stelle sich auch fragen, hey, man sollte schon als auch Geschenk betrachten, wie ich finde, in Deutschland leben zu dürfen und auch sich dessen bewusst sein, dass man irgendwie so eine gesellschaftliche Verantwortung trägt, die ein Geben und Nehmen beinhaltet. 100%. Bedeutet, ich finde auch, dass jeder in Deutschland, der kann, auch versuchen sollte, irgendwie Anteil daran zu haben, um halt eben diesen Staat mitzufinanzieren, beziehungsweise halt diesen Sozialstaat vor allem zu finanzieren.
Das sehe ich genauso. Das ist, das sollte auch irgendwo, ja, weiß ich nicht, so ein Gedanke von, ich gebe was zurück sein. Ich meine, wir haben alle von alle von freier Bildung profitiert, wir haben alle von freier Gesundheitsfürsorge profitiert. Wir zumindest jetzt mittlerweile ist das alles ein bisschen aufgeweichter. Aber wir leben in einem Staat, der einen auch auffängt, wenn man am Boden liegt. Ich habe selber mal ein paar Monate lang Arbeitslosengeld bezogen. So, du wirst hier nicht fallen gelassen. Du kannst dir das Leben, das pure Leben zumindest irgendwo erlauben auf Staatskosten. Und das ist genau der Punkt. Man muss irgendwie zu so einem Mindset kommen, nicht nur sich selbst als Egoisten zu sehen und zu sagen, ich nehme von diesem Staat, was ich kriegen kann, sondern ich muss auch mal was zurückgeben.
So, und dabei sind wir natürlich jetzt wiederum bei so einem relativ philosophischen Punkt angekommen. Nicht nur leben als Egoisten. Ja, wie soll das funktionieren in einer Welt, die einem irgendwie nahelegt, du musst halt was Besonderes sein, du musst immer du selbst sein, du musst irgendwo nur an dich denken, du musst ein hedonistisches Leben führen, du musst die Welt bereisen, du musst jeden Tag was Neues an Klamotten anziehen und. Du musst toll bei Insta aussehen, bla bla bla. Das ist eine Welt, die dich kulturell und gesellschaftlich immer mehr in diese Enge treibt. Und das finde ich halt so brandgefährlich an dieser Stelle.
Das stimmt. genau dieser Hedonismus, diese Individualität, diese egoistische Individualität, genau das Schwungrad sind, das viele Wirtschaftszweige am Laufen hält, das eben auch diese ganze Insta-Glamour-Welt am Leben hält und befeuert und dadurch halt eben auch unheimlich eine Gelddruckmaschine ist. Wir haben das jetzt gerade mitbekommen, die deutschen Behörden sind so langsam auch mal auf den Trichter gekommen, dass Influencer auch Geld verdienen und alleine in Nordrhein-Westfalen schätzt man, dass Influencer 300 Millionen Euro an Steuern hinterzogen haben, weil ganz,
ja, krass,
weil ganz viele einfach ja, das überhaupt nicht anmelden, sondern einfach Geld verdienen. Und wenn du 300 Millionen reines Steueraufkommen hast, dann kannst du dir errechnen, wie hoch die Umsätze sind, von denen wir da sprechen, oder die Gelder, die da fließen. Ne? Und diese Maschinerie wird natürlich am Laufen gehalten durch diesen egoistischen Hedonismus, den du angesprochen hast. Und natürlich hast du recht, da ist es dann schwierig, so einen Gedanken zu entwickeln von Dankbarkeit und Wir-Gefühl, ne? Wenn du von der Kultur komplett andersrum beschallt und gepolt wirst.
Klar, und ich meine, ich verstehe aber auf der anderen Seite auch die Situation, dass du, wenn du, ich meine, die Mietpreise sind halt deutschlandweit irgendwie übertrieben hoch, aber wenn du in Städten wie München lebst und so, dass die Mieten so pervers hoch sind, dass viele Familien sagen, okay, pass mal auf, wenn ich jetzt irgendwie Bürgergeld beziehe, dann komme ich besser über die Runden, als wenn ich jetzt irgendwie arbeiten gehe. Gerade wenn es halt Niedriglohnjobs sind. Und dass sich dann Menschen woanders darüber beklagen und sagen, okay, wie können die nur und so weiter und so fort. Ne? Ich will niemanden in Schutz nehmen. Ich will nur sagen, dass die Gesamtsituation problematisch ist. Und deswegen ist es, glaube ich, total schwierig, dieses Wir-Gefühl zu bekommen, wenn quasi jeder irgendwie um sein Überleben kämpfen muss und halt für sich die beste, immer für sich die beste Option sucht.
Ja, natürlich. Aber jetzt haben wir zum Beispiel wieder diese Bürgergelddebatte angesprochen, kurz. Das ist ja auch so ein Lieblingsthema von der Politik. Gerne so runtertreten auf die Bürgergeldempfänger und die Kosten vorrechnen, die verursachen, die gar nicht so hoch sind im Vergleich zu den Kosten, die ein Herr Scheuer verursacht hat beispielsweise oder ein Herr Spahn. Aber
ja, das stimmt.
Die Zahl der Gesamtverweigerer, also die wirklich gar nicht arbeiten wollen beim Jobcenter, die sich auch gegen Maßnahmen sperren und sagen, ey, lasst mich in Ruhe mit der Scheiße, bezahlt mir einfach mein Geld, die ist verschwindend gering. Ich glaube, 1,7% aller Bürgergeldempfänger sind Totalverweigerer.
Das ist der Punkt, genau. Das ist der Punkt, den viele nicht sehen.
Das sehen ja, viele ja. nicht. Ne? Viele scheren all diese Menschen über einen Kamm. Und da ist ja alles Mögliche bei. Da sind Menschen bei, die jetzt gerade durch einen Schicksalsschlag vielleicht arbeitslos geworden sind, die in einem Jahr wieder arbeiten, in einem halben Jahr wieder arbeiten. Man tut ja immer
das
so.
Da sind auch Aufstocker dabei.
Ja, Aufstocker, genau.
Die
ja.
arbeiten, deren Lohn aber einfach nicht ausreicht.
Und das ist auch so, das ist ein großes ja. Problem. Das ist ein großes Problem. Der Chef der Arbeitgeber in der Schweiz oder in Österreich hat neulich einen Spruch fallen lassen, dass es nicht in der Verantwortung der Arbeitgeber liegt, dass die Menschen ihr Leben finanzieren können. Das ist eine absolute Frechheit. Wenn du Vollzeit arbeitest, dann sollst du davon bitteschön auch dein Leben bestreiten können. Auch hier wieder bezeichnend, dass die CDU sich massiv gegen den Mindestlohn sperrt, obwohl es da keine Anzeichen dafür gibt, dass das irgendwie der Wirtschaft wirklich Schaden zufügen könnte, wie sie das gerne benennen. Beispiel auch 4-Tage-Woche. Es gibt so viele empirisch messbare Daten aus Ländern, die das machen, dass das die Produktivität steigert. Und hier wird darüber nachgedacht, ja, ist die 5-Tage-Woche antastbar, können wir vielleicht länger arbeiten oder die 8-Stunden-Tag antastbar, obwohl Studien ergeben, dass 8-Stunden-Tage nicht die Produktivität steigern, sondern eher kürzere Arbeitszeiten. Also das meine ich. Wir sind in so einer Rückwärtsgewandtheit, die unsere Probleme nicht besser machen wird. Das klingt alles nach, wir packen jetzt an, wir müssen länger machen, aber es wird nichts lösen.
Ja, also ich glaube, zum Teil ist das auch, ich meine, du hast mit vielen Punkten recht und diese Produktivitätssteigerung ist auf jeden Fall ein Faktor, aber auf der anderen Seite muss man sich aber auch vor Augen führen, dass mit weniger Arbeit eine Wirtschaft grundsätzlich nicht gesteigert wird. Ne?
Aber also man misst
wenn,
es ja, man kann
wenn
ja
eine, messen. Wenn eine Wirtschaft, wie zum Beispiel die deutsche Automobilbranche, so schon seit Jahren am Struggeln ist und jetzt insbesondere, weil die Zeiten noch mal schlimmer wurden, dann können die sich auch vereinzelt, es sei denn, das ist Kurzarbeit, die notgedrungen einführen müssen, schlussendlich ist es sich vielleicht auch gar nicht leisten zu sagen, wir gehen jetzt in, keine Ahnung, andere Stundenzeitmodelle oder sowas.
Das Ding ist ja, es ist ja messbar. In skandinavischen Ländern ist die 4-Tage-Woche schon relativ lange gang und gäbe und es ist messbar, dass es die Produktivität steigert. Das heißt, die Wirtschaft profitiert sogar davon, weil du in einer 5-Tage-Woche, 8-Stunden-Woche relativ viel Zeit rumpimmelst, und aber wenn du eine 4-Tage-Woche hast, wirklich gezielt.
Ja, das ist, ich weiß schon, was du meinst. Du bist dann effizienter in deiner Arbeit, aber die Frage ist ja letztendlich der Vertrieb. Wenn die das, was hergestellt wird, nicht vertrieben werden kann oder halt zu deutlich höheren Preisen, die einfach nicht marktfähig sind.
Aber ist das denn zwangsläufig so? Warum ist das zwangsläufig so?
Ich weiß es nicht.
Warum geht es anders?
Zum Beispiel, das hängt, glaube ich, von der Branche auch ab. Also ich habe zum Beispiel gehört, so der deutsche Stahl als Beispiel, der wirklich so jahrzehntelang so das Ding weltweit war. Made in Germany, deutsche Stahl, Bombe, ne? Nehmen alle. Das ist mittlerweile überholt. Da kommen einfach China, kommt um die Ecke, die einfach sehr, sehr gute Stahlprodukte herstellen, zu einem deutlich günstigeren Preis. Und ganz ehrlich, Arbeitsrechte, Menschenrechte sind dann bei der Wirtschaft weltweit wiederum gesehen. Ja, da guckt dann keiner nach.
Das ist egal.
Deswegen ist das so ein Thema, was so schlimm ist eigentlich, weil man das halt so schlecht so von einem Land her angehen kann. Weißt du, wie ich das meine?
China macht es ja auch generell komplett anders. China investiert ja unheimlich viel Geld aus dem Staatshaushalt und subventioniert die eigenen Produkte, damit die billig auf dem Weltmarkt angeboten werden. Also chinesische Elektroautos zum Beispiel, die in Deutschland gar nicht versichert werden, aber die könnte man hier sehr günstig kaufen, weil die Automobilhersteller angewiesen werden, die billig anzubieten, dass die konkurrenzfähig sind oder unter der Konkurrenz liegen. Der chinesische Staat gibt dann quasi das Geld drauf, was sie verlieren im Vergleich zu anderen Herstellern, einfach nur, dass der weltweite Markt mit chinesischen Produkten geflutet wird. Und China bewegt sich relativ nah damit auch an der Grenze. Also es gibt Wirtschaftswissenschaftler, die sagen, China stand in den letzten Jahren schon mehrfach vor der Staatspleite, weil die einfach so viel subventionieren, um den Markt, weltweiten Markt, zu fluten mit ihren Produkten, um den Anschein zu erwecken, wirtschaftlich stärker zu sein, als sie sind.
Da sind wir übrigens auch bei diesem Vorstoß, den du vorhin skizziert hast von der AfD mit dieser Subvention 5.000, 10.000 Euro, 5.000. Woher kommen diese Summen, frage ich
ja,
mich.
Das ist
dann, wie haben die sich errechnet und mit welchen Fertilitätsraten rechnen die, damit sich das wiederum auch, sagen wir mal, langfristig dann auch für Deutschland irgendwie wiederum positiv auswirkt.
Das ist ja das Problem bei vielen AfD-Vorstößen, dass in den Wahlprogrammen zu solchen Sachen dann auch nie irgendwie zu finden ist, wie das finanziert werden soll. Ne? Das ist das größte Problem unserer Zeit und was viele Finanzlöcher stopfen könnte, ist einfach die Ungleichverteilung von Besitz und Geld. Und da sind wir wieder bei so Sachen wie, auch dagegen sperrt sich die CDU und da ist die SPD sehr wendehalsig gewesen. Die Vermögenssteuer, die Reichensteuer, die SPD wollte die einführen, hat sich davon jetzt abbringen lassen. Da schreien jetzt viele, weil viele jetzt denken, es geht an ihr Sparvermögen, aber es geht ja wirklich nur um sehr, sehr hohe Vermögen. Und ich finde durchaus, dass diese Leute eine besondere Verantwortung haben und auch besonders zur Kasse gebeten werden sollten, weil auch nicht unbedingt so hohe Vermögen jetzt auf den besonderen Fleiß der einzelnen Personen zurückzuführen sind, sondern schon auch oft auf Ausbeutung von Arbeitern oder auf Ausbeutung in der Vergangenheit.
Ja, es gibt ja einen Punkt. Also die Vermögenssteuer ist ja in Deutschland nur ausgesetzt. Die ist ja im Grundgesetz nach wie vor verankert. Der Punkt ist der, dass es zwei Faktoren dabei gibt. Das eine ist, dass es total schwierig war, festzuhalten, wer denn überhaupt welches Vermögen hat, weil auch nicht jeder preisgegeben hat, welche Immobilie wie viel Wert hat, was gehört jetzt wem. Das war gerade, was Immobilien betrifft, total schwierig nachzuhalten. Das heißt, es ist auch bürokratisch nichts, was man mal eben umsetzen kann, sondern was einen riesen behördlichen Aufwand bedeutet. Und auf der anderen Seite ist es halt so, dass bei dem Vermögenssteuer, und das ist so ein Gegenargument, was ich durchaus auch ein Stück weit zumindest nachvollziehen kann, ja, es gibt immer die Arbeitgeber und die Unternehmer, die irgendwie am einfachen Mann verdient haben. Das ist so, keine Frage. Und wenn sich das über Generationen hinweg aufbaut, umso mehr. Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, dass viel Vermögen ja bereits schon mehrfach versteuert wurde.
Ja.
Letztendlich das Problem, dass man das nicht mehr nachhalten kann, wenn jetzt der eine so und so viele Milliarden hat und der andere hat so und so viele Milliarden, ist jetzt alles sauber versteuert worden oder nicht und wie viel ja, wie viel nicht und was müsste wieder mit einfließen?
Deutschland
eben nicht, finde ich.
Deutschland hat den geringsten Steuersatz auf irgendwie so krasse Vermögen und Spekulationen und so. Also wir als normale Arbeitnehmer zahlen prozentual mehr als was irgendwelche Leute verdienen, die mit richtig großem Geld spekulieren. So, das ist halt.
Aber nur von der Logik, her. Wenn du was verdienst und du legst es in deine Spardose und du hast das schon versteuert, also das, was übrig bleibt nach Steuern, und du legst es in deine Spardose, ja, und hast am Ende irgendwie in 5 Jahren so und so viel angespart. Und dann sagt man dir, das muss nochmal versteuert werden. Weißt du, nur von dieser Logik her, ja. Das ist doch irgendwie nicht in Ordnung.
Das ist nicht in Ordnung, wenn es darum geht, dass ich mir 10.000 Euro angespart habe, um mir mal irgendwie was leisten zu können. Aber das ist in Ordnung, wenn ich 500 Millionen, 1 Milliarde, 5 Milliarden habe, weil das einfach in keiner Verhältnismäßigkeit steht. Dann ist das. Ich habe neulich ein Beispiel gesehen, es gibt so eine Dame, die ist Ungerechtigkeitsforscherin. Eine der Gesprächspartner, ich habe sie angefragt für unseren Podcast, weil ich sie super interessant finde. Also ganz kurz für die Leute, die zuhören, der Plan ist hier bei Stockbrot auch Leute einzubinden. Das können Gäste aus unserem Umfeld sein, das können Menschen sein, die wir super interessant finden. Das können auch Leute von euch sein, je nachdem, was ihr zu erzählen habt, worüber ihr sprechen möchtet.
Ja, voll gerne. Und das kann komplett vielseitig sein. Das muss nicht
um Politik gehen. Es kann um alles gehen. Wie gesagt, Popkultur. Wenn ihr über Trash-TV sprechen möchtet, ey, ich liebe Trash-TV, lasst uns über Trash-TV sprechen. Auf jeden Fall, diese Dame hat eine Veranschaulichung gebracht, die mich vom Stuhl hat fallen lassen. Stell dir bitte ein Blatt Papier vor, ein DIN A4 Blatt Papier.
Ja.
Ganz unten sind 0 Euro. Der obere Rand sind 1,5 Millionen Euro. Jetzt kannst du, auf dieser Range finden sich 98% aller Deutschen, was Vermögen angeht. Zwischen 0 und 1,5 Millionen. Du kannst jetzt ja auch überlegen, wo du dich da ungefähr einordnest. So. Ich überlege, wo ich mich einordne. Das ist ein DIN A4 Blatt. Die reichsten 2%, was denkst du, wo sind die? Also jetzt im Verhältnis zu diesem DIN A4 Blatt.
Die sind weit, weit, weit davon entfernt. 20
Kilometer drüber.
Ja, das ist krass. Ja, ja, das ist wirklich heftig. So. Also wenn du kannst nicht von den Reichsten sprechen, wenn du von einfachen Millionären sprichst. Nee, das stimmt.
Genau, so, und das ist doch geisteskrank. Jeff Bezos mietet sich fucking Venedig für seine Hochzeit und wir tun so, als ob unser Problem irgendwie, keine Ahnung, Hartz-IV-Empfänger und Migranten sind. Das Problem ist einfach, dass es unfassbare Mengen an Geld auf dieser Welt gibt, unfassbare Mengen, die einfach so ungleich verteilt sind wie noch nie, wie zu Zeiten des Kolonialismus nicht, des Sklavenhandels nicht. Du hast die Versteuerung angesprochen. Sind mehrfach versteuert. Wie ist das beim Adel? Woher hat der Adel sein Vermögen teilweise? Es gibt natürlich auch verarmten Adel, von denen sprechen wir gar nicht. Aber die,
keine Frage.
Die haben ganz oft Vermögen, haben große Landsitze, haben Privilegien, darauf basierend, dass zumindest häufig ihre Vorfahren das Volk ausgebeutet haben. Ist das legitim, das noch zu besitzen? Ich denke nicht, aber das ist natürlich auch wieder so eine Sache. Das ist auch schwer, ne? Enteignest du vielleicht und dann gibt es vielleicht wirklich Leute, deren Vorfahren allerdings total gut zu ihren Leuten waren. So, wie kannst du das nachhalten? Wo ziehst du die Grenze? Aber eine Lösung zur etwas, weiß ich nicht, etwas Gleichverteilung, etwas größeren Gleichverteilung von Ressourcen, das wäre wünschenswert und das würde uns allen deutlich weiterhelfen.
Es gibt ja den lieben Marcel Fratscher, ich weiß nicht, ob du von dem schon mal gehört hast, der ist so ein Politikwissenschaftler und immer auch wieder gern gesehener Gast in Talkshows, der, ich meine, sein Buch heißt auch Umverteilung, der genau diesen Punkt sehr stark vertritt, den du gerade genannt hast.
Ich kenne ihn nicht tatsächlich, habe ich noch nicht gehört, werde ich mir vielleicht mal ansehen, aber ja, das ist für jemanden, der irgendwie objektiv auf die Dinge guckt, ja auch einfach die naheliegendste Lösung. So, warum?
Ich weiß halt nicht, was ich nicht weiß, ist einfach, ob das wirklich alle Probleme lösen kann.
Nein, natürlich.
Ob das nur so ein Tropfen auf einen heißen Stein ist. Also sicherlich hast du recht, dass die halt weitaus mehr Geld haben, als viele, viele, viele Leben kumuliert brauchen. So, weißt du? Und das ist irgendwie nicht in Ordnung, das stimmt komplett. Ich denke mir trotzdem, ja, es wäre eine weitere Maßnahme, aber ich glaube, wir brauchen einen ganzen Maßnahmenkatalog.
Brauchen wir, aber wir müssen irgendwo anfangen und das ist eine Maßnahme, die auf jeden Fall Geld generieren würde in einem ordentlichen Maß. Aber natürlich hast du recht, es braucht deutlich mehr als das und es braucht eben, ja, im Gegensatz zu dem, was wir aktuell erleben, zumindest aus meiner Sicht, braucht es Vereinigung statt Spaltung und braucht es Zukunftsgewandtheit statt Rückwärtsgewandtheit. Und das sind eben zwei Dinge.
Da sind wir da sprechen wir eine Sprache. Das sehe ich genauso. Ja, das sehe ich genauso. Mein Punkt war einfach nur immer, dass ich finde, man sollte bei der ganzen Komplexität auch wirklich so diese gesamte Problemlage sozusagen auch berücksichtigen, als dass man auch, das ist immer leicht zu sagen, der und der macht das blöd und so, ne, weil die das untereinander sowieso oft machen, weil ich glaube, das ist halt einfach so riesig, dieses ganze Miteinander. Es macht es ist sehr spannend, aber auch sehr schwierig.
Das ist mir durchaus bewusst und ich will jetzt das Ganze auch nicht kleiner reden, als es ist, aber wie gesagt, ich finde, das sollten jetzt so die Grundkomponenten sein. Der kleinste gemeinsame Nenner sollte halt einfach sein, dass wir irgendwie ein Wir-Gefühl wieder entwickeln müssen und dieser Spaltung entgegentreten müssen und ja, man zukunftsgewandt denken muss. Und selbst das vermisse ich aktuell. Das sind für mich die kleinsten gemeinsamen Nenner. Wenn ich meine, man muss ein Wir-Gefühl entwickeln, dann meine ich gar nicht, dass alle einer Meinung sein sollen. Das ist utopisch. Aber beispielsweise aus der Blutrausch-Geschichte gab es beispielsweise eine Person, die uns geschrieben hat, dass sie uns entfolgt bei Instagram, weil sie unsere politische Meinung scheiße findet. Reisende soll man nicht aufhalten. Ein anderer junger Mann hat uns geschrieben, dass er unsere politische Meinung zu 90% niemals teilt, also dass er eher gegensätzlich eingestellt ist.
Ja.
Aber dass wir ihn immer zum Nachdenken bringen. Und das fand ich richtig gut, weil wenn du dich in einer Echokammer bewegst, in der deine Meinung immer wieder gespiegelt wird und du niemals eine andere Meinung bekommst, dann hast du keine Meinung. Eine Meinung lebt davon, dass du selber sie aktiv hinterfragst und dann am Ende dabei bleibst oder eben auch nicht. Und zumindest da müssen wir wieder hinkommen. Wenn wir,
so sieht's aus.
Wenn ich sehe, dass bei einer Politikdebatte in der ARD live Faktenchecks eingeblendet werden und viele AfD-Positionen als Lüge enttarnt werden und in den Kommentarspalten die Leute vollkommen drauf scheißen, also AfD-Anhänger, dann denke ich, das sind keine Wähler, das sind Fans der Partei und das ist ein Problem. Wir müssen weg davon kommen, uns nur in unseren Kreisen zu bewegen und nur unsere Meinung gelten zu lassen. Wir müssen reflektieren, hinterfragen und wir müssen dahin kommen, dass Fakten wieder Fakten sind. So, egal wer sie ausspricht. Wenn ein AfD-Politiker was ausspricht, was einfach ein unumstößlicher Fakt ist, dann muss ich das akzeptieren. Aber genauso sollten bitte die Leute von diesem Spektrum auch einfach Fakten andererseits anerkennen. Und das, dann wäre uns weit geholfen, glaube ich.
Was wir brauchen, du hast vollkommen recht, was wir brauchen ist ein Dialog. Wir brauchen Logik und Dialogfähigkeit. Und dazu gehört auch, das muss man aber fairerweise auch sagen, dass wenn gute Ideen oder Impulse von anderen Seiten kommen, die man vielleicht selbst nicht gut findet, dass man die auch akzeptiert.
Das meinte ich ja.
Dass man auch sagt, okay, nee, eben, genau, ja. Drum. Also das will ich an der Stelle gesagt haben. Alles andere führt leider auch dazu, dass sich die andere Seite weiter stärkt.
Genau.
Ja, das darf man da an der Stelle nicht vergessen.
Ja, und
das ist Demokratie, was wir brauchen.
Und dass einfach dieses Wir-gegen-die-Gefühl aufkommt. Und das darf es nicht sein. Wir sitzen hier alle in diesem Boot. So. Und wir wollen das Bestmögliche für dieses Land. Wie gesagt, von den Extremen, jetzt mal abgesehen von Leuten, die den Staat generell ablehnen, die wollen halt einfach gar nichts für den Staat. Aber 95% der Bevölkerung sollten irgendwie das Ziel haben, dass es hier ein bestmögliches Leben gibt in dieser Staatsform. Und daran können wir nur gemeinsam arbeiten und das können wir nur tun, wenn wir auch mal zulassen, uns mit anderen Meinungen zu konfrontieren, unsere Meinungen hinterfragen und reflektieren und ja, offen dafür sind, uns selber auch zu hinterfragen und eben ein Wir anzubieten. So, das ist mein Schlusswort.
Ja, das war ein wunderbares Schlusswort. Das Leben ist ein ewiger Lernprozess. Ja, Fabian, ich hätte ja eigentlich gefragt, hast du noch Bock auf ein weiches Thema? Aber ich weiß nicht, ob das so mit Blick auf die Zeit jetzt noch passt.
Ich habe auf jeden Fall gerade das Geheimnis des Kopfhörers gelüftet. Irgendwie ist der Klinkenstecker am Kopfhörer selber, der war nur so halb drin und deswegen war ich rechts taub. Jetzt ist es wieder gut. Total.
Voll der analoge Oldschool-Fehler.
Ja, eigentlich so der dümmste Fehler, den man machen kann. Ich hätte sehr Lust auf ein weiches Thema, aber leider fehlt mir die Zeit. Aber was wäre es denn gewesen? Das können wir in die nächste Aufnahme schieben.
Das sage ich dir nicht, denn das würde ja meine gesamte dramaturgische Aufbereitung irgendwie unterbrechen. Ja, schade, Marmelade. Ist tatsächlich schade, aber ist nicht schlimm. Ich trage das Thema jetzt schon so lange mit mir rum. dass ich mich umso mehr freue, das dann in Folge 2 von Stockbrot und Dosenbier zu platzieren.
Ich finde, die nächste Folge sollte thematisch sowieso komplett anders werden, damit die Leute vollkommen verwirrt sind. Da reden wir dann, weiß ich nicht, über...
Das wird sie, glaub mir. Ich werde dann einfach loslegen. Aber vielleicht würde ich mit einem, weil ich denke durchaus, wir dürfen hier auch nicht so schwarz-weiß-malerisch unterwegs sein, mit einem One Love vielleicht mal kurz die Runde locker beenden, wenn das für dich okay ist.
Beende die Runde locker. Ich möchte kurz noch eine Anmerkung machen, dann kannst du sie locker beenden. Und zwar, wie ihr seht, wird diese Folge oder erscheint diese Folge hier auf dem Blutrausch-Kanal bei den gängigen Streaming-Anbietern. Wir sind immer noch nicht hundertprozentig mit uns im Klaren, wie wir das machen, ob wir das künftig vielleicht über Patreon laufen lassen. Da schwebt uns irgendwie sowas vor für die Leute, die Bock haben, Stockbrot zu hören, so 2 Euro im Monat und dann gibt's Stockbrot und vielleicht noch irgendwelche Bonusinhalte. Steinigt uns bitte nicht irgendwie, aber dieser ganze Aufwand, der muss auch irgendwie finanziert werden, neben Blutrausch und Leben und so weiter und so weiter. Ist noch nicht beschlossene Sache, aber könnte so sein. Der Fairness halber einfach mal erwähnt, das ist jetzt quasi so das kostenlose Probe-Crack auf dem Schulhof, das ihr bekommt und für den nächsten Rausch müsst ihr dann eventuell 2 Euro, so, ich meine, das ist ein Kaffee, das kann man verschmerzen, abdrücken. So, jetzt hau dein One Love raus.
Ja, also ich sehe das komplett wie du. Ich finde, für einen guten Kaffee gebe ich auch schon mal 2 Eurochen aus oder sowas. Und wenn ihr für was anderes Leckeres ein paar Eurochen ausgeben wollt, Leute, dann empfehle ich euch das Gewürz Duka. Kennst du das, Fabian?
Zumindest nicht unter diesem Namen. Ich habe... keine Ahnung.
Hat vielleicht auch andere Namen oder es wird wahrscheinlich, habe ich es total schlecht ausgesprochen und arabisch ganz anders ausgesprochen. Es ist einfach, wie soll man sagen, mega geiler Scheiß. Das ist ein Misch aus Meersalz, Haselnüssen, Koriander und Sesam. Das ist so ein Streugewürz.
Habe ich am Start, aber ich wusste nicht.
Hast du? Okay, das ist Hammer. Ich habe das jetzt kürzlich für mich entdeckt und einfach, weil ich halt so ein Nussfreak bin, ne? Und dann habe ich, und Koriander auch, ich dachte, hey, das ist ja das Beste aller Wetten, das ist besser als Mezzomix, ne? Und und seitdem liebe ich das total, Hammer.
Ich stehe ja generell auf so orientalische Gewürzmischungen. Ras El Hanout macht meine Spiegeleier und auch vor allem meine Thunfischfrikadellen einfach besonders geil, aber ja.
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 Komplett genial, ja, ja. Also, und deswegen ist es so schön, Leute. Unter anderem deswegen ist es so schön, dass wir in so einer schönen, vielseitigen, bunten Welt leben, wo man gegenseitig irgendwie sich, wie soll man sagen, bereichern kann, genau.
Ja, das sehe ich genauso. Ich finde es auch gut, dass wir nicht nur Sauerkraut essen, sondern auch irgendwie unsere kulinarischen Horizont deutlich erweitern können. Wie gesagt, Schlusswort. Es ist Montagabend, 22 Uhr, die erste Folge Stockbrot ist im Kasten. Ich gehe jetzt ins Fitnessstudio und mache schwere Kniebeugen und dann ist das ein runder Tag, würde ich sagen.
So würde ich es auch sehen. Fabian, ich denke an dich, während ich hier noch so ein bisschen chille, würde ich sagen.
Ja, dann chill du mal und dann hoffe ich, dass nicht allzu viel Zeit vergeht, bis wir uns das nächste Mal in diesem Rahmen wieder hören, denn ich finde es richtig schön, auch mal so abseits vom True Crime irgendwie was aufzunehmen und zu schwadronieren. Ich bin gespannt, was du in der nächsten Folge vorbereitet hast.
Ich habe immer eine Schwadrone dabei.
Ja, dann.
Oh, Fabian, du wirst Schwadronenpilot. Okay, ich höre auf.
Jetzt ist, da,
Schluss mit den Wortspielen.
Ja, danke.
Fabian muss Kniebeugen machen.
Alles
gut. Tschö. Macht's gut, danke fürs Zuhören. Bis bald. Ciao.
Bis bald und gute Nacht. Ciao.
Morgen bleibt es zunächst sonnig und es wird noch einen Ticken wärmer als heute. 33 Grad in der
Stockbrot und Dosenbier.